SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Mittlerweile ist ja wieder Normalität eingekehrt in Spanien und Portugal. Aber der Stromausfall gestern war schon massiv. Über Stunden ging das. Menschen sind in Fahrstühlen stecken geblieben. Ampeln sind ausgefallen. Dadurch hat es natürlich lange Staus in den Innenstädten gegeben. Züge sind stecken geblieben und nicht abgefahren. Das kann auch in Deutschland, auch im Saarland, hier in der Region passieren, sagt Peter Erlhofer. Der gebürtige Saarländer kennt sich mit sogenannten Blackouts aus. Er hat das Buch Blackbox Blackout geschrieben. Erlhofer berät saarländische Kommunen in Sachen Katastrophenschutz. Außerdem ist er Mitglied der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Und Peter Erlhofer sagt zusammen mit anderen Experten, es ist überhaupt nicht die Frage, ob das passiert, sondern nur noch, wann solche Stromausfälle auch bei uns auftreten. Und die Blackouts dürften eher noch länger dauern als gestern in Spanien, so Erlhofer im Interview mit SR3.
Also die großen Stromversorger rechnen in der Regel bei einem Systemsplit mit bis zu 72 Stunden. Weil es ganz einfach dauert, bis man die ganzen Leitungen wieder Stück für Stück überprüft hat, mit Spannung versehen hat und aneinander angeschlossen hat. Also wir müssen uns eigentlich privat, kommunal und auch darüber hinaus für bis zu 72 Stunden vorbereiten.
Wir haben gestern in Spanien gesehen, also da haben Bürger Schlange an den Geldautomaten gestanden. Es hat Hamsterkäufe zum Teil gegeben bei den wenigen Geschäften, die dann überhaupt noch geöffnet hatten. Wie können wir uns denn als Bürger überhaupt auf so einen Stromausfall oder einen Blackout 72 Stunden vorbereiten?
Ich will noch eins ergänzen. Es ist richtig, es gab Hamsterkäufe, Panikgeldabhebungen. Es gab aber auch Sorgen um Kinder und Angehörige, die allein zu Hause geblieben sind und die entsprechenden Leute nicht nach Hause fahren konnten. Insgesamt hat sich gezeigt, die Leute blieben weitgehend ruhig. Sie haben sich gegenseitig geholfen und soweit ich weiß, gab es auch keine marodierenden Banden, wo immer befürchtet wird.
Also muss man auch mal sagen, darauf kann man dann eben offenbar auch vertrauen, dass die Gesellschaft noch funktioniert irgendwie.
Irgendwie funktioniert schon, aber es zeigt sich halt, jemand hat also geschrieben, überall herrscht eine gewisse Ungläubigkeit. Wieso ist jetzt der Strom weg? Wieso funktioniert mein Handy nicht mehr? Wieso funktioniert die Tankstelle nicht? Warum kriege ich kein Geld am Geldautomat? Warum kann ich im Geschäft nicht mehr einkaufen und mit meiner Karte bezahlen? Warum kriege ich keine Informationen mehr über meinen Kanal? All das sind Dinge, auf die wir in der Gesellschaft nicht vorbereitet sind. Und ob das jetzt der Stromausfall ist oder eine durch Klima ausgelöste Katastrophe wie überraschendes Hochwasser oder sonst was, die Leute sind immer überrascht und ungläubig.
Müssen wir sowas mehr trainieren? Da gibt es ja Forderungen, die schon sagen, die Schüler sollten das quasi ab Grundschule schon beigebracht bekommen, wie man auf solche Situationen reagiert.
Wir müssen uns überall darauf vorbereiten. Wenn ich jetzt das Beispiel gestern nehme, 12.32 Uhr, dann sind auch ganz viele Kinder in der Kita, ganz viele Kinder sind in der Schule. Sind die Kitas und die Schulen vorbereitet auf sowas? Wenn eben nicht mehr sichergestellt ist, dass die Eltern rechtzeitig von der Arbeit zurück sind und die Kinder abholen. Die Geschäfte, die nicht wissen, wie gehen wir jetzt damit um, wenn unsere Kassen nicht mehr funktionieren, wenn die Tiefkühlung nicht mehr funktioniert. All das muss vorbereitet werden und unsere Gesellschaft ist nicht vorbereitet, unsere Politik spricht es nicht an, weil man Angst hat vor den Konsequenzen. Unser Verteidigungsminister sagt, Deutschland muss kriegstüchtig werden, aber dazu gehört auch der Zivilschutz, da gehört auch die zivile Seite dazu. Da gehört eben dazu, dass jeder entsprechend vorbereitet ist, 72 Stunden durchzuhalten, ohne Klopapier kaufen zu müssen, ohne Essen kaufen zu müssen.
Und das müssen wir üben, in Ihren Augen.
Wir müssen uns zunächst mal damit beschäftigen, dass sowas möglich ist und müssen dann auch in gewissen Bereichen üben. Ich habe in meinem Buch beispielsweise auch empfohlen, mal ein Wochenende Camping zu Hause zu machen, ohne Strom, um dadurch festzustellen, ja, was fehlt denn dann eigentlich alles?
Das ist ein super Tipp, so kann man das schon mal ausprobieren, weil man auch einfach vergisst, was alles am Strom hängt. Ne? Also die Nachrichten ja zum Beispiel eben auch, ne? Wie Sie schon gesagt haben.
Ja, es ist dann zum Beispiel auch wichtig zu wissen, dass man auf SR3, SR2 und SR1 auch bei Stromausfall Nachrichten bekommt, selbst wenn die privaten Sender nicht mehr funktionieren.
Sagt der Krisenexperte Peter Erlhofer, Buchautor von dem Buch Blackbox Blackout, hier im Interview mit SR3. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ein ausführliches Interview mit Peter Erlhofer, dem Saarländer, hat mein Kollege Uwe Jäger für Aus dem Leben schon vor etwas längerer Zeit geführt. Das können Sie nochmal hören auf sr3.de. Sehr spannend. Und mittlerweile kam auch die Eilmeldung übrigens, dass der Betreiber einen Cyberangriff ausschließt. Also das war offenbar nicht die Ursache für den großen Stromausfall gestern auf der Iberischen Halbinsel. Erdbeeren gehören für mich zumindest mal zu den leckersten Vorboten des Sommers, vor allem die frischen heimischen Erdbeeren. Also ist immer wieder jedes Jahr schön da reinzubeißen, finde ich. Die ersten Schalen, die gibt's auch schon zu kaufen, aber ja, die Preise sind noch ganz schön heftig, fällt so ein bisschen unter die Kategorie Luxus, kann man sich mal gönnen, aber die Preise werden bald fallen, heißt es zumindest mal von denen, die die Pflückfelder zur Verfügung stellen oder eben die heimischen Erdbeeren verkaufen. SR3-Reporter Patrick Würmer war in Sachen Erdbeeren im Saarland unterwegs.
Unterwegs mit Patrick Chatelain auf seinem Erdbeerfeld in Hannweiler. Erst drückt er fest mit dem Daumen auf den Boden, dann streichelt er über die Blätter.
Nämlich, da muss man jeden Tag die Feuchte kontrollieren, dahin, ob das dahin noch nass genug ist. Also mir scheint er jetzt nicht so nass, dann muss man natürlich die Bewässerung starten. Das nächste ist, ich gucke nach den Blättern, weil da sind auch die Schädlinge drin. Salut, Gitte. Salut. Cefac. Ja, cooles, ja. Gut.
Der Plausch mit den Arbeitern gehört für den Geschäftsführer von Erdbeerland dazu.
Ich habe jetzt über die Jahre so ein bisschen Rumänisch gelernt. Ich kann so ein paar Brocken, so ganz wenig kann ich.
Bis zu 120 Pflücker werden auf den Feldern von Erdbeerland in der Hochsaison arbeiten. Große Probleme, Helfer zu finden, hatte Chatelain nicht. Viele kommen seit Jahren. Die Stimmung unter der Folie der Anbautunnel ist gut. Bezahlt wird nach Akkord, Mindestlohn plus Zulagen, wer besonders fleißig ist. Auch daher setzt Chatelain auf einjährige Pflanzen. Denn die werfen große Früchte ab. Die Erntemengen werden schneller erreicht. Das ermöglicht einen günstigeren Anbau.
Also im Vergleich zum letzten Jahr ist der Lohn ja bisher nur moderat gestiegen. Von daher denke ich, dass wir das Preisniveau vom letzten Jahr schon auch dann halten können.
Sagt Christine Chatelain, die den Betrieb zusammen mit ihrem Mann leitet.
Im Moment liegen wir bei der Schale bei 6,80 Euro, die 500 Gramm Schale. Das sind so die Saisonanfangspreise. Ich denke, dass sich das dann vielleicht so um die 5, 4,90 Euro sowas einpendeln könnte im Verlauf der Saison.
Noch sind die Beeren also eher etwas für besondere Anlässe.
Die Erdbeere ist ein qualitativ super Produkt, tolles Obst und ich glaube nicht, dass es ein Luxusprodukt ist. Es ist schon was sich jeder leisten kann und leisten sollte, weil es einfach, jo, es ist der Frühling schlechthin. Neben dem Spargel.
Und auch auf den Selbstpflückfeldern, deren Saison in etwa 3 Wochen beginnt, wird der Genuss ja dann auch deutlich günstiger. Erdbeeren sind ein sensibles Geschäft. Mit bis zu 15 Tonnen pro Hektar rechnen die Chatelains. Die Mengen schwanken aber extrem. Das Wetter spielt dabei die wesentliche Rolle und dessen Extreme. Im letzten Jahr spülte das Hochwasser das Gros der Ernte einfach weg. In dieser Saison sieht es deutlich besser aus.
Ja, das kann man durchaus sagen. Wir hatten einen regelrechten Boom im Fortschritt die letzten paar Tage. Letzte Woche sah es noch wirklich aus, wie wenn es länger dauern würde, aber übers Wochenende die Wärme und auch jetzt, das ist richtig vorwärts gegangen und ja, wir haben schon nennenswerte Mengen, die wir hier ernten können.
Zuversicht also bei den Chatelains. Für sie ist die Erdbeere auch viel mehr als nur eine Ware.
Es ist auch für uns echt immer Wahnsinn, wie man denkt, wie aus dem nackten Boden letztendlich dieser Geschmack und diese Fruchtigkeit herauswachsen, ne? Das ist also wirklich schon ein Wunder.
Also noch ein bisschen Geduld bis zum selber Pflücken. In 3 Wochen soll es soweit sein. Und dann wird es auch günstiger, wenn man selbst aufs Feld geht und die Erdbeeren pflückt und dann vielleicht auch Erdbeermarmelade machen kann. Große Mengen, denn im Moment 500 Gramm Schale, knapp 7 Euro bei 6,80 Euro. Ja gut, da macht man dann eher keine große Menge Konfitüre draus. Patrick Würmer war auf dem Erdbeerfeld im Saarland. Heute startet sie also bundesweit, die elektronische Patientenakte, kurz EPA genannt. Daran hat es bis zuletzt Kritik gegeben. Auch im Saarland sehen die Akteure den bundesweiten Start kritisch. Der Vorteil soll ja sein, dass medizinische Befunde, Krankheitsgeschichte, Medikamentenpläne, Röntgenbilder, Impfungen, alles Mögliche, alles an einem Platz auf einen Klick bereit steht in der elektronischen Patientenakte. Doch der Datenschutz steht nach wie vor in der Kritik. Stefanie Balle berichtet für SR3 die Region am Mittag.
Der Sprecher der Hausärzte im Saarland, Michael Kulas, sieht die EPA als unzuverlässige Quelle, weil jeder Nutzer kann selbstständig Daten eintragen oder löschen. Mit der Folge,
dass wir noch nicht mal sehen, ob Daten herausgenommen wurden. Und wir haben auch nicht mal die Möglichkeit, den Patienten dann zu fragen, sagen Sie mal, hier war ein Datensatz aus dem Krankenhaus XY. Was ist mit dem passiert? Was war da los?
Die Möglichkeit, Datensätze wieder zu löschen, ist ein Zugeständnis an Patienten, die nicht möchten, dass jeder Arzt sehen kann, hier liegt eine psychische Krankheit vor. Der völlig falsche Ansatz findet auch der Vorsitzende des Facharztforums im Saarland, Markus Strauß. Am Telefon äußert der Augenarzt seine Bedenken. Eine unvollständige Krankenakte könne im Ernstfall zu falscher Diagnose führen. So könne Cortison den Augeninnendruck erhöhen, Antidepressiva den grünen Star auslösen. Wegen dieser Unzuverlässigkeit geht Strauß davon aus, dass nur wenige seiner Facharztkollegen überhaupt die EPA nutzen werden. Die Pflicht zur Einführung gilt allerdings für jede Praxis und für jedes Krankenhaus zum Stichtag 1. Oktober. Bis dahin ist die Teilnahme am System freiwillig. Die Krankenhäuser im Saarland würden gerne mitmachen, aber
da hinkt die Industrie nach wie vor hinterher. Selbst in den Modellregionen war es nicht möglich bisher, dass alle Krankenhäuser angeschlossen werden konnten, weil die dafür notwendigen Installationen seitens der Industrie noch nicht vorbereitet sind,
sagt der Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft Thomas Jacobs. Er sieht Vorteile in der EPA.
Wenn ich bei einem Krankenhausaufenthalt sehen kann, was denn an Vorbefundungen in der Vergangenheit erfolgt ist, wenn das alles in dieser Patientenakte ist, hilft es im akuten Falle sofort, den Behandlungsprozess entsprechend zu steuern.
Um das zu gewährleisten, müssten eigentlich alle Gesundheitsdaten in der EPA vorliegen. Die gesamte Vorgeschichte. Aber das werden die Hausärzte nicht leisten können, betont der Sprecher des Verbands Kulas.
Alles das, was ab dem 29.04. bei uns in der Praxis an Informationen aufläuft, können wir und sollen wir und sind wir verpflichtet, wenn der Patient es möchte, in die EPA zu laden. Alles von davor können wir nicht laden, werden wir nicht laden.
Und so bleibt es dann doch am Patienten hängen, die in seinen Augen relevanten Daten aus der Vergangenheit in die elektronische Patientenakte selbst einzutragen.
Die elektronische Patientenakte startet heute bundesweit. Kritik gibt's nach wie vor auch hier aus dem Saarland. Stefanie Baller hat berichtet. Im Mai beginnt die heiße Fußballphase. Das heißt, jetzt werden Titel vergeben, Aufstiege werden gefeiert, hoffentlich hier auch in der Region. Oder die Vereine können sich für Pokale qualifizieren. Das gilt zum Beispiel für Borussia Neunkirchen und den FC Palatia Limbach. Da müssen wir gleich erstmal nochmal drüber sprechen. Matthew Genet Schön aus der Sportredaktion ist hier bei mir im Studio. Hallo.
Hi.
Ja, die beiden spielen aktuell in der Saarlandliga, Neunkirchen und Palatia Limbach. Also das ist die 6. Liga und die stehen morgen im Halbfinale des Saarlandpokals, die beiden Mannschaften. Mhm. Und das heißt umgekehrt, einer von beiden schafft's ins Finale. Und das kann noch was ganz Großes bedeuten.
Ja, absolut. Im Prinzip kann es das Größte bedeuten, was es für Amateurvereine gibt, die Teilnahme am DFB-Pokal im August. Aber bis dahin ist erstens noch das Halbfinale zu spielen und es gibt noch ein weiteres Aber. Die Konstellation klappt nur, wenn der erste FC Saarbrücken sein Halbfinale kommende Woche gegen den FC Homburg gewinnt und am Saisonende in der 3. Liga unter den besten 4 Mannschaften steht. Warum? Alle 36 Erst- und Zweitligisten und die ersten 4 der 3. Liga qualifizieren sich direkt für den DFB-Pokal. und der Rest wird mit den Landespokalsiegern aufgefüllt oder eben mit den Finalteilnehmern. Also im Prinzip wird der Sieger morgen, Neunkirchen oder Limbach, danach glühender FCS-Fan werden, zumindest bis zum Saisonende.
Verstehe. Also gut, es sind noch ein paar Wenn und Abers. Beim FC stehen die Chancen ja sehr gut, dass es am Ende sogar noch mehr wird. Es geht nach wie vor um den Aufstieg.
Ja, und nach dem Trainerwechsel vergangene Woche und dem 3:0 in Essen ist auch wieder richtig Stimmung drin. Der direkte Aufstieg ist zwar eher unwahrscheinlich, da haben Dresden und Bielefeld einen zu großen Vorsprung eigentlich, aber das Duell um Platz 3, den Relegationsplatz, das Duell ist völlig offen. Saarbrücken gegen Cottbus, beide punktgleich, Saarbrücken nur mit einem Tor weniger in der Tabelle aktuell, aber von hinten könnte auch noch Rostock mitmischen. 3 Spiele sind es noch, für den FCS geht es noch gegen Verl, dann nach Aachen und am Schluss zu Hause gegen den BVB 2 und vielleicht ja danach noch weiter um den Aufstieg in der zweiten Liga.
Also dahin, wo die SV Elversberg schon ist, beziehungsweise noch ist, ja, können wir ja sagen, denn auch die sind noch mitten im Aufstiegsrennen um die Bundesliga dann ja immerhin.
Ja, und wer hätte das gedacht im zweiten Zweitliga-Jahr der Vereinsgeschichte? 3 Spieltage vor Schluss, nur ein Punkt hinter Platz 3. Aber diese zweite Liga ist so verrückt, sogar Hannover 96 als Tabellenneunter hat noch die Chance aufzusteigen und Elversberg gleichzeitig kann jetzt als Vierter am Ende auch noch Neunter werden. Es ist alles so eng und so spannend. Also wir können festhalten, im besten Fall haben wir Limbach oder Neunkirchen im August im DFB-Pokal, Saarbrücken nächstes Jahr in der zweiten Liga und Elversberg in der Bundesliga. Ich sag mal so, träumen ist ja erlaubt.
Als Fußballfan auf alle Fälle. Matthew Genet schön mit den Infos, was gerade im Fußball alles so spannend ist. Also auf jeden Fall kann man mal eben nicht sagen, dass es da langweilig wird die nächsten Tage im Mai. Ob es alles so kommt, erfahren wir in den nächsten Wochen. Sie verpassen natürlich nichts hier auf SR3. Die heiße Fußballphase beginnt und das Saarland ist voll dabei.